Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Willkommen bei der Sendung Interview. Heute haben wir einen besonderen Gast, der keiner Vorstellung bedarf, weil die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf ihn gerichtet ist. Herr Präsident Nicolás Maduro, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, in einem so schwierigen Augenblick, in dem die Augen der Welt auf Venezuela und seinen Präsidenten gerichtet sind. Wie angekündigt, wurde Juan Guaidó von Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und anderen Ländern als amtierender Präsident anerkannt. Was halten Sie davon? Denken Sie, dass dies eine Kampagne gegen Sie ist?
Ich denke, Sie haben einen politischen und diplomatischen Fehler, einen falschen Schritt gemacht, vor allem in Bezug auf das Ultimatum. Im 21. Jahrhundert können die internationalen Beziehungen nicht auf Ultimaten beruhen, wenn ein Land zum anderen sagt, ich gebe dir 7 Tage Zeit, um das eine oder das andere in meinem Interesse zu tun, wenn du es nicht tust, werde ich dich angreifen oder so. Das ist eine direkte Verletzung des Völkerrechts, des Rechts auf Koexistenz. Ich halte es für einen Fehler diplomatischer, politischer und moralischer Art. Er lässt die europäischen Regierungen, die etwas, das nicht existiert, anerkannt haben, in keinem guten Licht erscheinen. In Venezuela gibt es nur eine einzige Regierung, die durch Volksabstimmung und mit verfassungsgemäßen Mitteln gewählt wurde, die auf diese Verfassung eingeschworen ist und ihre Funktionen und Befugnisse voll ausübt. Und ich, Nicolás Maduro Moros, als ihr Bediensteter, stehe an der Spitze dieser Regierung. Alles andere, was sie uns aufzwingen wollen, ist ein echter Putsch, eine Komödie, ein Zirkus. Es ist eine Schande zu sehen, dass einige europäische Regierungen der abenteuerlichen, extremistischen Politik Washingtons gehorchen. All dies wurde im Weißen Haus geplant. Das Weiße Haus hat diplomatische Druckmechanismen angewandt, um seinen Satellitenstaaten in Lateinamerika und den beschämenden Regierungen in Europa eine Politik aufzuzwingen, die zum Scheitern verurteilt ist und gegen das Völkerrecht verstößt.
Welche zum Beispiel? Von welchen Ländern sprechen Sie?
Nun, die sogenannten Länder der Lima-Gruppe, das sind Regierungen, die der Politik der USA folgen, die gegen die Integration Lateinamerikas und der Karibik sind, die zum ersten Mal in unserer Geschichte versucht haben, uns Spielregeln aufzuzwingen, uns von außen zu regieren und unserem Land zu schaden. Und im Falle Europas ist das unvorstellbar.
Sie verurteilen insbesondere Pedro Sanchez.
Ich kann nicht anders, als Pedro Sanchez zu verurteilen, weil er den gleichen großen Fehler macht wie José María Aznar. Als der Krieg im Irak ausbrach, gehorchte Aznar der Politik von George W. Bush und befleckte sich damit für immer mit Blut. Dieser Mann ist als Teilnehmer am blutigen Krieg im Irak in die Geschichte eingegangen. Als praktizierender Christ bitte ich Gott, dass es keine Invasion in unser Land geben wird, dass unser Volk sich nicht der US-amerikanischen Intervention widersetzen muss. Denn wenn das passiert, werden Pedro Sanchez' Hände für immer mit Blut befleckt sein.
Sorgt es Sie nicht, wie Sie in die Geschichte eingehen werden? Was denken Sie, welche Spuren Sie hinterlassen werden?
Es ist mir egal, wie ich in die Geschichte eingehe. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass ich nicht als Verräter, Schwächling und als Mann, der sich von seinen historischen Verpflichtungen und seinem Volk abgewandt hat, in die Geschichte eingehen werde. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergehen wird. Für mich ist es wichtig, dass ich heute meine Aufgabe wahrnehme und mein Land verteidige und mich der militärischen Aggression, der Androhung der Aggression durch Donald Trump gegen Venezuela widersetze und dafür sorge, dass Frieden im Land herrscht.
Wenn es keinen Druck und keine Ultimaten gegeben hätte, hätten Sie dann aus freiem Willen eine vorgezogene Präsidentschaftswahl durchgeführt?
Die einzigen Wahlen, die in Venezuela erwartet werden, sind die Parlamentswahlen, die nach dem verfassungsmäßigen Zeitplan im Jahr 2020 stattfinden sollen. Ich habe vorgeschlagen, dass die Nationalversammlung vorgezogene Parlamentswahlen einberuft und dieses Thema wird derzeit geprüft.
Und die des Präsidenten nicht?
Wir haben erst kürzlich Präsidentschaftswahlen abgehalten und nicht einmal ein Jahr ist vergangen. Sie wurden in Übereinstimmung mit der Verfassung transparent, direkt und in Anwesenheit internationaler Beobachter durchgeführt. Das Problem der Opposition besteht nicht darin, dass keine weiteren Wahlen abgehalten werden. In Venezuela gibt es keinen Mangel an Wahlen und in den letzten 20 Jahren wurden 25 Mal Wahlen abgehalten. In den vergangenen 1,5 Jahren wurden 6 Mal Wahlen abgehalten. Daher gibt es in Venezuela kein Wahldefizit. Die Wahlen 2018 fanden auf Vorschlag der Opposition früher als erwartet statt. Während des gesamten Jahres 2017 bestand die Opposition auf vorgezogene Wahlen und im Dezember akzeptierten wir das.
Aber jetzt ist die Situation anders. Es besteht die Gefahr eines Krieges. Trump schließt eine militärische Intervention nicht aus. Sie schließen es auch nicht aus, wie Sie sagten, dass sie 50.000 nationale Verteidigungseinheiten schaffen würden. Die Situation ist kompliziert. Haben Sie Angst vor dem Krieg?
Es wird keinen Krieg oder eine militärische Intervention in Venezuela geben, aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht darauf vorbereiten sollten, unser heiliges Land zu verteidigen. Wir müssen die gesamten Waffensysteme, die Artillerie und die Raketensysteme vorbereiten. Wir müssen 2 Millionen Milizen ausbilden. Wir fahren militärische Übungen zur Vorbereitung der mächtigen bolivianischen Armee, der bolivianischen Militärluftfahrt, der Marine und der Nationalgarde durch. Wir bereiten uns auf die Landesverteidigung, aber auch darauf vor, den illegalen Drohungen von Donald Trump über die Invasion der US-Armee, die gegen das Völkerrecht verstoßen, zu begegnen. Sie sind einfach unmoralisch. Ich nutze alle Medien, um die Welt, Staats- und Regierungschefs, führende Politiker der Welt, Vertreter sozialer Bewegungen und der internationalen Gemeinschaft aufzufordern, die wahnsinnigen Aktionen von Donald Trump gegen Venezuela aufzudecken und zu stoppen. Er hat uns mit einer militärischen Intervention gedroht, aber Venezuela gibt nicht auf und wird nie aufgeben.
Werden Sie denn gehört?
Ich denke schon, ja. Es gibt eine Welle des Bewusstseins und der Empfänglichkeit in der Welt. Mit jedem Tag wird es mehr Abscheu vor Donald Trump und seinen Drohungen geben. Das 21. Jahrhundert ist nicht die Zeit für Schüsse und militärische Drohungen. Nein, das 21. Jahrhundert muss das Jahrhundert des Dialogs, der Zivilisation, der Politik, der Achtung der Vielfalt, des Friedens, des friedlichen Zusammenlebens und der Suche nach friedlichen diplomatischen Lösungen für weltweite Konflikte sein. Für Venezuela ist der Dialog das Wichtigste. Er ist unser Banner.
Sie sprechen von einem Dialog, aber gleichzeitig bereitet sich Ihre Armee auf eine Militäraktion vor. Kein Volk kann jedoch für den Krieg bereit sein. Und die große Frage ist daher, wie man den Krieg vermeiden kann.
Mit Hilfe der Wahrheit, mit Hilfe der friedlichen Diplomatie, mit Hilfe der Meinung der Weltgemeinschaft. Wir müssen sicherstellen, dass die Kosten für die militärische Intervention der USA in Bezug auf Militärausgaben und Verlusten von Menschenleben unerschwinglich hoch sind. Ich frage nach dem Casus Belli, dem formalen Grund für den Krieg. Habe ich recht?
Der Casus Belli.
Was ist der Casus Belli Donald Trumps gegen Venezuela? Worin liegt er? Haben wir Massenvernichtungswaffen? Stellen wir eine Bedrohung für die US-Sicherheit dar? Wissen Sie, was der Casus Belli hier ist? Das venezolanische Öl und Venezuelas Reichtümer wie Gold, Gas, Diamanten, Eisen, Wasser. Unser materieller Reichtum, die bolivianische Revolution, ist ein moralischer Reichtum, der auch ein Casus Belli darstellt. Die USA wollen die Früchte der Revolution zerstören, die zu einem Beispiel für Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit geworden ist. Die Vereinigten Staaten haben keinen Grund, uns zu bedrohen. Donald Trump muss seine militärischen Drohungen gegen das friedliche und großherzige Volk, das Volk von Bolivian, das venezolanische Volk, unverzüglich zurücknehmen.
Aber das sind Bedrohungen von außen. Es gibt aber auch einen internen Konflikt. Was ist die größte Bedrohung?
Der interne Konflikt besteht darin, dass es einen Putschversuch gegen unsere Verfassung gab. Es gab den Versuch, eine Parallelregierung zu schaffen, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Weil es keine neue Regierung gibt. Sie ist virtuell, agiert in den sozialen Netzwerken und wird von den Regierungen der Satellitenstaaten unterstützt. Es wurde versucht, die Volksabstimmung, also die einzige Möglichkeit, einen Präsidenten in Venezuela zu wählen, durch eine Selbsternennung auf dem Stadtplatz mit Unterstützung sozialer Netzwerke Netzwerke und der Medien zu ersetzen. Wir glauben, ich glaube fest an den Dialog. Ich glaube daran und hoffe, dass die Initiative der Regierungen Mexikos, Uruguays, Boliviens und der 14 Mitgliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft erfolgreich sein wird und Venezuela in der Lage sein wird, den Weg des gegenseitigen Verständnisses, der Reaktionsfähigkeit, des Dialogs und der positiven Pläne einzuschlagen.
Und wenn während dieses Dialogs beschlossen wird, Neuwahlen abzuhalten, würden Sie dem zustimmen?
Das Problem mit Venezuela ist nicht das Fehlen von Wahlen. Die Hauptprobleme Venezuelas liegen im wirtschaftlichen Bereich. Das Erste, worüber wir uns einigen müssen, ist die Forderung nach einem Ende der Verfolgung und der wirtschaftlichen, kommerziellen und finanziellen Blockade des venezolanischen Volkes. Die Forderung nach der Rückgabe der Ressourcen, die uns gestohlen wurden. Dies sollte das erste Thema des langfristigen Rehabilitationsprogramms unseres Landes sein, was die Wahlen betrifft. So möchte ich die Frage nach der vorzeitigen Zuweisung eines Rechtsstatus an die Legislative stellen. Sie ist die einzige, die in den letzten Jahren keinen Rechtsstatus besaß.
Sind Sie bereit, mit Juan Guaido zu verhandeln? Wenn Sie mit ihm in Verhandlung treten, erkennen Sie ihn als legitim an. Sind Sie bereit dazu?
Ich glaube, dass Juan Guaido ein zufälliges Instrument ist, das die Opposition für ein Abenteuerszenario nutzt, das nicht dazu bestimmt ist, verwirklicht zu werden. Ich bin bereit zu verhandeln, das war ich immer. Ich habe mehr als 300 Mal zum Dialog mit allen politischen Parteien, mit allen wirklichen Anführern der venezolanischen Opposition aufgerufen. Die politischen Parteien und Anführer der Opposition sind bedeutender als diese Person. Ich hatte angeboten, sich mit einer offenen Tagesordnung an den Verhandlungstisch zu setzen und eine friedliche Lösung für Venezuela zu finden, um die Situation in Venezuela zu normalisieren.
Aber Sie weigern sich, an den Verhandlungstisch zu kommen. Befinden Sie sich an einem Scheideweg?
Wenn Sie sich weigern, wird das passieren, was in Venezuela immer geschieht. Der Frieden wird auf jeden Fall hergestellt. Venezuela wird seinen Weg fortsetzen. Diese militärischen Drohungen der US-Regierung gegen Venezuela radikalisieren nur das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Friedens. Wenn Sie den Befehlen der US-Regierung gehorchen und sich weigern zu verhandeln, werden Sie sich selbst in den Augen der Öffentlichkeit bloßstellen. Denn laut Umfragen wollen mehr als 80% der Venezolaner friedlich verhandeln und Probleme lösen.
Was internationale Themen betrifft, so hat Trump auch nicht die Absicht, darüber zu diskutieren. Dennoch unternahm Mexiko eine Initiative für Verhandlungen. Glauben Sie, dass Mexiko, Russland und China eine Schlüsselrolle spielen? Wie kann diese Krise auf internationaler Ebene gelöst werden?
Ich bin dankbar für die diplomatische Position der meisten Regierungen der Welt zugunsten des Dialogs. Ich danke der Regierung von Wladimir Putin für ihre feste und klare Position, dass sie sich offen gegen die Aggression gegen Venezuela und den Putschversuch gestellt hat. Ich bin dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping für seine Position dankbar, ebenso wie dem türkischen Präsidenten und den Premierministern und Präsidenten der Welt, insbesondere in Lateinamerika. Unterstütze ich die interessante Initiative von Präsident Andrés Manuel López Obrador aus Mexiko, Präsident Tabaré Vázquez aus Uruguay und Präsident Evo Morales aus Bolivien und den Premierministern aus 14 Ländern der Karibischen Gemeinschaft, die am 6. und 7. Februar eine Verhandlungsrunde über die Friedenskonferenz einleiten werden. Dort werden sich die am venezolanischen Konflikt beteiligten Parteien in den dringend benötigten Verhandlungen treffen. Ich glaube an den Dialog. Der Weg zur Problemlösung ist das gegenseitige Verständnis. Ich glaube an das Wort, ich glaube an die Politik. Ich glaube nicht an Krieg, Gewalt oder Kriegsdrohungen. Und seien Sie versichert, in Venezuela werden der Frieden und das Wort herrschen, ob es Ihnen gefällt oder nicht. In Venezuela wird es Frieden geben.
In der Innenpolitik bereitet Ihnen die Wirtschaft Sorgen.
Ja, sehr sogar.
Lassen Sie uns über die Wirtschaft sprechen. Die Hyperinflationsraten im Land sind ein ernsthafter Grund zur Sorge. Gleichzeitig gibt es jedoch keine Studien oder Wirtschaftsindikatoren, auf deren Grundlage es möglich wäre, einen staatlichen Wirtschaftsentwicklungsplan zu erstellen. Wie planen Sie die Wiederherstellung der Wirtschaft?
Im August habe ich ein Programm für wirtschaftlichen Aufschwung, Wachstum und Wohlstand gestartet, das 11 Kernbereiche umfasst. Es soll ein Gleichgewicht in den Bereichen Steuern und Finanzen erreichen und die Investitionen erhöhen. Bei der Umsetzung dieses Plans gab es gute und schlechte Momente, aber ich denke, dass es der richtige Plan ist. Heute besteht unsere Hauptaufgabe darin, zum Wachstum von Wirtschaft, Produktivität und Produktion des Landes zurückzukehren. Und noch ein sehr wichtiger Punkt: Es ist notwendig, die verdrehten Mechanismen zu kontrollieren, da sie eine Hyperinflation verursachen, die jeden Tag das Leben der Venezolaner zerstört. Wir haben Maßnahmen in den Bereichen Sozialschutz, Beschäftigung, soziale Sicherheit, Volkseinkommen, Renten, öffentliches Bildungswesen, öffentliche Gesundheit, Wohnungswesen, Kultur und Freizeit. Wir überprüfen ständig die Gehälter und Einkommen der Arbeitnehmer, aber es besteht kein Zweifel daran, dass die Hyperinflation, die sich aus dem parallelen illegalen Wechselkurs ergibt, uns großen Schaden zufügt. Das ist es, womit ich im Moment beschäftigt bin, mit der Schaffung einer Reihe von marktwirtschaftlichen Maßnahmen, die bereits zu guten Ergebnissen führen. Bisher kann ich nicht von einem Sieg sprechen, aber ich glaube an die Ergebnisse, die die Marktpolitik bei der Kontrolle des kriminellen Einflusses des US-Dollars und beim Prozess der Bekämpfung der Hyperinflation in diesem Jahr bringt.
Haben Sie konkrete Beispiele?
Heute arbeiten wir in zwei Richtungen. Auf der einen Seite, auf dem Markt. Wir haben es bereits geschafft, den Wechselkurs dieses kriminellen parallelen US-Dollars zu senken und führen nun neue Parameter ein, um den realen Wert von Fremdwährungen zu ermitteln. Auf der anderen Seite testen wir ein System von Festpreisen für Lebensmittel, das vor direkten Auswirkungen des Wechselkurses schützt. Heute herrscht ein Wirtschaftskrieg. Wir haben bestimmte Produktionsniveaus erhöht, aber all dies ist ein zentrales Thema für alle Venezolaner. Wir Venezolaner haben alles, was wir brauchen, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu beschleunigen, Wohlstand zu schaffen und das Wohlergehen des Landes zu verbessern, was es uns ermöglichen wird, Venezuela einen höheren Lebensstandard und eine höhere soziale Sicherheit zurückzugeben.
Was das Embargo gegen PDVSA und CITGO betrifft, wie wollen Sie die Auswirkungen mildern, um den Plan Ihrer Regierung trotz der Sanktionen weiter umzusetzen?
Das Einfrieren von CITGO konnten durch die Vereinigten Staaten letzte Woche, einem einflussreichen US-Energieunternehmen, das sich im Besitz von Venezolanern als Teil der PDVSA befindet, ist ein Versuch, ein Embargo zu verhängen und Eigentum illegal gemäß dem US-Recht zu beschlagnahmen. Wir befinden uns in einem Rechtsstreit, in einem Kampf für juristische Gerechtigkeit. Was Sie getan haben, geht über alle Grenzen hinaus. Solche Maßnahmen wurden noch nie gegen ein Land der Welt ergriffen. Sie nehmen Konten weg, sie nehmen Eigentum und ganze Unternehmen weg. Wir sind bereits dabei, Maßnahmen zu ergreifen.
Es wird lange dauern, diese Probleme zu lösen. Wie wollen Sie das Land in der Zwischenzeit über Wasser halten?
Wir sind nicht von diesem Einkommen abhängig. Das muss die ganze Welt erfahren, denn sie versuchen, das Einfrieren dieser Konten als eine große Leistung darzustellen. Venezuela ist nicht von diesen Einnahmen abhängig. Wenn Sie nun unser Öl kaufen wollen, das wir früher über CITGO verkauft haben, müssen Sie im venezolanischen Ölhafen bar bezahlen, damit die Schiffe beladen den Hafen verlassen können. In der Vergangenheit fuhren die Schiffe einfach los und erst später, 30 oder 60 Tage später, wurden Kreditkarten verwendet, um das gesamte Öl zu bezahlen. Jetzt müssen sie bar bezahlen. Venezuela ist daher nicht von diesen Einnahmen abhängig. Wir kämpfen für Gerechtigkeit, aber wir haben die Möglichkeit, unser Öl an die Welt zu verkaufen und wir verkaufen es.
Und an wen verkaufen Sie es jetzt?
Es gibt viele Märkte auf der Welt, einschließlich asiatischer Märkte, China, Indien. Es gibt viele Märkte durch russische Unternehmen.
Aber der Verkauf nach China ist nicht dasselbe wie der Verkauf in die USA, die in der Nähe liegen. Die Transportkosten sind viel höher.
Aber so bewahren wir unsere Unabhängigkeit im Vertrieb und wir werden dem Plan folgen, den ich derzeit durchführe. Die Produktion soll sich von den heutigen 1,5 Millionen Barrel auf 2,5 Millionen Barrel bis Mitte des Jahres erhöhen, damit Venezuela über die notwendigen Mittel für den wirtschaftlichen Erholungsprozess verfügt.
Sie sprechen von Unabhängigkeit, der Wahl zwischen Unabhängigkeit und wirtschaftlichem Gewinn. Sind Sie damit einverstanden, die von Guaido angebotene humanitäre Hilfe aus dem Ausland anzunehmen, wenn Sie diesen Weg der Unabhängigkeit gehen?
Das ist alles eine politische Show. Alles, was Sie humanitäre Hilfe nennen. Der Imperialismus hilft niemandem in der Welt. Niemandem. Nennen Sie mir einen Ort in der Welt, an den Sie Ihre humanitäre Hilfe geschickt haben. Alles, was Sie geschickt haben, waren Bomben. Die Bomben, die Afghanistan, den Irak, Libyen und Syrien zerstört haben. Sie brachten den Tod. Das ist eine Show und nichts weiter. Venezuela wird kein abhängiges Land sein. Es wird kein armes Land sein. Wir haben die Möglichkeit, das zu produzieren, was wir brauchen, und zu importieren, was wir brauchen. Die Möglichkeit haben wir immer. Hier ein Beispiel. Wir haben ein Programm der örtlichen Komitees für Versorgung und Produktion, das bereits 6 Millionen Familien umfasst. Alle werden mindestens alle 20 Tage mit 24 verschiedenen Lebensmitteln versorgt. 6 Millionen Familien. Und es geht sowohl um unsere Lebensmittel als auch um die, die wir importieren. Das Programm ist für 6 Millionen Familien konzipiert. All das sind Tausende von Tonnen, Tausende. Das ist echte humanitäre Hilfe. Und wir werden unseren Menschen weiterhin Bildung, Gesundheitsversorgung, Produkte, Arbeitsplätze bieten, wie es heute der Fall ist. Alles andere ist eine billige Show, um eine Einmischung in die Angelegenheiten unseres Landes zu rechtfertigen.
Also werden Sie sie nicht annehmen?
Ich werde keine Art von Interventionismus akzeptieren, da können Sie sicher sein.
Auch in Form von humanitärer Hilfe?
Sie versuchen es, schön aussehen zu lassen, aber das ist alles nur Schein. Venezuela ist kein Land der Armen und wir werden dafür sorgen, dass Venezuela respektiert wird.
Sie haben die vielen Errungenschaften genannt, die man in den 20 Jahren der Revolution erreicht hat. Wie viele Jahre wird es noch dauern, bis das, was Sie wollen, vollständig erreicht ist?
Ehrlich gesagt, könnte Ihnen das niemand genau sagen. Um die Unabhängigkeit der Republik zu erreichen, brauchten wir 200 Jahre. Historische Prozesse laufen manchmal in einem beschleunigten Tempo ab und manchmal nimmt ihre Dauer zu. Zweifellos sah Venezuela vor 20 Jahren in Bezug auf die Rechte der Bevölkerung ganz anders aus als die derzeitige Situation. Heute haben die Menschen das Recht auf Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohnplatz, Erholung und stabile Beschäftigung. Diese Leute haben immer noch eine Menge Probleme. Es gibt Probleme, die gelöst werden müssen. Aber ich denke, dass Venezuela noch mindestens 10 Jahre brauchen könnte, bis die großen Probleme in der Wirtschaft gelöst sind und ein neuer Produktionsmechanismus geschaffen ist, bis ein starker Produktionsmechanismus geschaffen ist, der technologisch stabil ist und zur Diversifizierung des nationalen Reichtums beiträgt, sodass wir nicht nur von einem Produkt, dem Öl, abhängig sind.
10 weitere Jahre der Revolution mit Maduro. Und dann kommen andere?
Es gibt sicherlich neue Anführer, sowohl Männer als auch Frauen. Viele sagten, dass, wenn Kommandante Chavez nicht da ist, die Revolution enden wird. Kommandante Chavez brachte eine neue Generation hervor. Er zog sie auf. Irgendwann übergab er mir die Zügel der Macht. Er vertraute mir. Und ich führte die Republik, die Revolution, für 6 Jahre. Doch unsere Führung ist zweifellos kollektivistisch. Sie kann ihre Arbeit nach der Amtszeit von Maduro fortsetzen.
Dennoch sind viele Menschen es leid zu warten. Anstatt die Initiative zur Lösung ihrer Probleme zu ergreifen, haben sie beschlossen, das Land und ihre Heimat dauerhaft zu verlassen. Es gibt keine offiziellen Daten, doch die UNO spricht von 5 Millionen. Ihre Regierung nennt Zahlen zwischen 600.000 und 900.000. Abgesehen von den Zahlen, teilen Sie denn die Gefühle dieser Menschen, die gehen?
Wir haben nur unsere internen Daten, die tatsächlich begründet sind. Zum Beispiel die Anzahl der Studenten. Zwischen 2018 und 2019 stieg die Zahl der Studierenden um 7%. Der Anteil der Schüler, die vorschulische, primäre, sekundäre und höhere Bildungsabschlüsse erhielten, erreichte fast 90%. Der Energieverbrauch stieg um 6%. Die Anzahl der Arbeitnehmer, die effektiv arbeiten, stieg um 7%. Dies sind spezifische Daten über Arbeit, Arbeitsplätze und Stromverbrauch. Auch der Benzinverbrauch ist gestiegen. Er ist enorm gestiegen, um 12%. All dies spricht Bände. Wenn 3 bis 5 Millionen Menschen Venezuela verlassen hätten, hätten wir Geisterstädte. Wir haben eine Bevölkerung von nur 30 Millionen Menschen. Im Gegenteil, Venezuela ist ein Land, das Migranten aufnimmt. Sie sollten wissen, dass in Venezuela 5,8 Millionen Kolumbianer leben.
Haben die Migrationsbehörden diese Daten?
Warten Sie, bis ich das Thema abgeschlossen habe und dann antworte ich Ihnen. Wo auch immer Sie hingehen, Sie werden einen Kolumbianer oder eine Kolumbianerin treffen. In Venezuela leben mehr als 300.000 Ecuadorianer, mehr als 300.000 Peruaner, fast 1 Million Araber. In anderen Ländern ist dies nicht bekannt. 300.000 Portugiesen, 300.000 Spanier. Venezuela ist das Land, das die meisten Migranten in Lateinamerika und der Karibik aufnimmt. Zum ersten Mal haben wir aus wirtschaftlichen Gründen eine beträchtliche Anzahl von Auswanderern, denen wir Hilfe leisten. Ich habe einen Plan mit dem Titel Zurück in die Heimat vorgelegt. Tausende Venezolaner sind bereits zurückgekehrt. Busse kommen jeden Tag. Es kommen jeden Tag Busse an. Flugzeuge. Ich habe Flugverbindungen mit Bogotá, Ecuador, Peru, Argentinien eingerichtet und 12.000 Venezolaner sind dank Ihnen zurückgekehrt. 50.000 Venezolaner sind in den Botschaften Venezuelas, in Chile, Argentinien, Ecuador und Peru in den Listen derjenigen eingetragen, die in ihre Heimat zurückkehren wollen. Viele Venezolaner gingen in der Hoffnung, ein besseres Leben zu finden, aber sie fanden nur Fremdenfeindlichkeit, Verfolgung und Ausbeutung.
Wir haben gesagt, dass viele Menschen ausgewandert sind. Personen wie John Bolton wünschen Ihnen eine ruhige Pension am Strand außerhalb Venezuelas. Wo möchten Sie lieber in den Ruhestand gehen?
Ich würde es vorziehen, meinen Ruhestand mit 90 umgeben von meinen Enkelkindern und meinen Urenkeln in einem Teil von Caracas auf dem Berg El Avila am Strand von Catica zu verbringen. Ich bin Venezolaner. Ich werde meine letzten Tage in meiner Heimat verbringen. All diese Aussagen sind obsessive Wahnvorstellungen des Weißen Hauses, John Boltons und Donald Trumps. Sie sind nicht wahr. Sie unterschätzen uns. Ich fühle, dass sie uns verachten. Donald Trump, John Bolton, Mike Pompeo, Mike Pence behandeln uns mit Verachtung in Bezug auf die weiße Vorherrschaft, den Imperialismus, der in den Vereinigten Staaten an der Macht ist. Sie verachten alle Völker der Welt, Lateinamerikas und Venezuelas. Sie verachten uns und ihre Aussagen sind voller Verachtung, Fremdenfeindlichkeit, Arroganz und Egoismus. So denke ich über die Aussagen von John Bolton.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Wir sind am Ende unserer Sendung Interview angekommen. Bis bald.
Das war der RT Deutsch Podcast.